Denk bitte nicht, dass ich das irgendwie rausschneide.
Natürlich nicht. Das ist ja,
wenn man das Rumgeblödel.
Wenn wir was Doofes machen, können wir es richtig machen.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo.
Hallo Sascha.
Hallo. Zu dritt.
Letzte Folge vor der Sommerpause. Wenn sie nicht pünktlich erscheint, dann, weil ich mir wieder den Wolf geschnitten habe. Ihr wisst ja, wie sehr ich es liebe, wenn mehr als zwei Mikros im Spiel sind.
Ja, aber wir achten heute darauf, dass wir nicht dazwischen reden. Was hast du gesagt?
Wir sind heute ganz anders unterwegs, zu dritt. Und wir haben sechs Weine am Start. Und wir wissen alle nicht, was für Weine wir am Start haben.
Also wir wissen es untereinander nicht. Keiner weiß von irgendwas.
Keiner weiß von irgendwas, weil wir auch nicht einschenken. Wir lassen heute einschenken.
Wir haben einen Einschenker.
Das
ist auch ein schönes Wort.
Unser Freund Christoph hat Weine von seiner Neuseelandreise mitgebracht und möchte jetzt den Lackmustest machen.
Ob wir Ahnung haben oder
ob er die richtigen mitgebracht hat.
Rot oder so. Weiß unterscheiden.
Keine Ahnung.
Können wir erkennen, dass sie aus Neuseeland kommen.
Ihr werdet also entsprechend gleich eine andere Stimme hören, wenn es darum geht, anzusagen, welche Weine ins Glas kommen. Wie gesagt, sechs Stück. Und damit wir hier keine Zeit verschwenden, wird sofort losgewürfelt, weil wir würfeln jetzt nur darum, wer zuerst eine Geschichte erzählt. Ich bin's vielleicht
mit einer 5. Mit ziemlicher Sicherheit wahrscheinlich.
Nein. Los, ist nicht mit einer 2.
Eine 4.
Siehst du wohl, sehr gut. Dann legen wir damit los, dass wir den...
Ist der neu, der rote Würfel?
Nö. Dann legen wir damit los, dass wir den Christoph mal ins Nebenzimmer schicken.
Dann geht's los.
Leider jetzt nicht Christoph, das Mikro hat geklemmt, deswegen kurzer Einwurf vom Schneidetisch. Im rechten Glas haben wir gleich Sauvignon Blanc Tepa Seaside Reserve 2024 und im linken Chenin Blanc Schistel von Sato aus 2019. Wir behalten uns die Augen zu beim Einschenken, weil sechs Gläser schleppen ist ja Quatsch.
Ja. Ich muss nur die Brille abziehen.
Genau, ich muss nur die Brille abziehen, ich auch.
Jetzt weiß ich aber gar nicht, wenn ich mir die Augen so halte, ob ihr schummelt.
Ja, nee, genau. Wir schummeln die Augen nicht. Wir haben bisher nur die Brille nicht dabei.
Ach so. Naja, dann sehen wir ja alle schon nicht mehr. Warum soll ich die Augen zu halten?
Wenn ich zu lange die Augen zumache, schlafe ich direkt ein.
Jetzt hast du schon einen Kaffee. Jetzt kommt da. Nicht zu viel. Wir haben keinen Spuck
mehr. Ah, so machen wir keinen. Profi.
Profi kann man besonders was schmecken. Das klingt nach Neuseeland.
Oh, ist so schwer, ne?
Das klingt so, dieses das
ist die Frage, ist Südinsel oder Nordinsel?
Vor allem, ich glaube, es hat sich andersrum reingedreht als sonst. Weißt du, das ist rechts und links reingedreht.
Ja, ach so, das stimmt, das ist recht. Wir schwenken wahrscheinlich mit höheren Schwenkwiderstand, wenn wir schwenken, weil der Wein will andersrum.
Jetzt gehen wir andersrum ins rechte Glas.
Er will sich andersrum drehen.
Denk bitte nicht, dass ich das irgendwie rausschneide.
Natürlich nicht. Das ist
Rumgeblödel.
Wenn wir was Doofes machen, können wir es richtig machen.
Ja. Zum Wohl. Dankeschön.
So, Brille wieder auf.
Ist jetzt zum Wohl, mein Herr.
Wir fangen links an. Sehr gut.
Ich finde ja, jeder muss heute einmal diesen Witz machen. Also, das riecht total nach Neuseeland. Das ist so blöd, dass dann bitte jeder, also da darf nicht nur einmal kommen.
Okay? Vielleicht zwischendurch auch mal klare Überseenase.
Gibt's ja auch.
So, den bringe ich nochmal.
So, ich muss jetzt heute mal ganz selbstreferenziell werden und über mich reden und darüber, warum nach der Sommerpause möglicherweise die letzte Staffel Blindflug anfängt, weil bei mir sich auch Dinge entwickeln sozusagen. Ich habe in diesem Jahr drei wirklich schöne Momente gehabt, von denen ich teilweise schon berichtet habe. Das erste war unser Blindflug Live, bei dem ich den Eindruck hatte, dass wir tatsächlich ein Format entwickelt haben, das man auch Menschen unterhält, die nicht völlig nerdig im Wein unterwegs sind. Wir haben das auch gleich richtig einsortiert. Wir werden den Madison Square Garden nicht füllen, aber es war für mich einfach so ein Punkt, wo ich sagte, mehr kannst du mit dem Blindflug nicht erreichen, mehr kannst du nicht verlangen, als dass du tatsächlich auch Leute, die einfach nur gerne ein Glas Wein trinken, die eventuell eine Stunde lang zuhören und hinterher noch sitzen bleiben und noch ein bisschen quatschen wollen.
Ja, das war ja auch gut.
Zweite Geschichte war dieser Vortrag bei der ProWein Agora Kongressveranstaltung. 60 internationale Speaker, nur drei aus Deutschland, ich war einer davon und das war für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist schon das Ende der Fahnenstange für mich von dem, was ich erreichen kann. Auch das kann man ruhig mal einsortieren, finde ich. Die Fahnenstange ist nämlich tatsächlich relativ kurz. Und das meine ich ohne jedes Bedauern und ohne jeden Zynismus. Die Weinbranche hält ihre Berichterstatter auf Abstand und hat auch, glaube ich, gar kein so hohes Bild von ihr. Hm. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, was ich noch erreichen könnte. Also weder sitzt Jens Priewe im Aufsichtsrat von Havesco, noch ist Gerd Eichelmann im Fachbeirat der ProWein aktiv und es ist auch nicht irgendein anderer Journalist im Aufsichtsrat des Deutschen Weininstituts oder sowas. Hm. Und das hat sicherlich auch mit der Branche zu tun. Ich habe ja mal erzählt, dass ich bei den Vereinigten Motorverlagen gearbeitet habe, als es so eine große Bude war und die Automotor und Sport, das war eine Redaktion, die saß halt auf Herrschaftswissen. Die haben Daten erhoben, die hatte niemand anders.
Ja.
Die haben die besten Autos-Umfrage gemacht. Da haben 100.000 Leser einen Fragebogen, der war, weiß ich nicht, DIN A4 Seiten in 9 Punkt. Da haben die ihr Innerstes nach außen gekehrt, weil es natürlich auch tolle Autos zu gewinnen gab.
Klar, klar.
Und dann haben die in ihrem Testlabor Superstars beschäftigt. Und ich habe es tatsächlich mitbekommen, also ich war nicht am Flughafen, aber ich hatte das dann erzählt bekommen am nächsten Tag, dass wirklich der damalige VW-Chef Ferdinand Piëch den VW-Jet geschickt hatte, um die Geschäftsführung und also die Verlagsleitung der Automobilsparte und die Chefredaktion AMS zum Hintergrundgespräch nach Wolfsburg zu. Ein Hintergrundgespräch heißt nicht, er erzählt immer was sie für sich behalten sollen, sondern dann hätten sie schon selber fliegen müssen, sondern er wollte mal wissen, wie sie denn so die Trends der nächsten Jahre sehen. Da habe ich nichts anzubieten. Da hat auch die ganze Weinbranche.
Niemand hat da was anzubieten, glaube ich.
In der Weinbranche gar nicht, also nichts zumindest, was irgendwie so ein Rotkäppchen oder Havesco-Menschen interessiert, weil wir haben da schon mal vor kurzem drüber gesprochen, die Branche hat keine Zahlen und die Medien haben eben auch keine Zahlen. In anderen Branchen haben die Medien dann die Zahlen, weil sie zum Beispiel über solche Leserbefragungen etc. was erheben, aber... Also da bin ich kein bisschen böse, dass die Fahnenstange da nicht so weit reicht, liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich habe da nichts anzubieten. Und wenn es so um andere Sachen geht, wie meinetwegen das Deutsches Weininstitut, da musst du dann halt Brownnosing machen und dich mit irgendwelchen Funktionären gutstellen. Aber ich habe ja null Stallgeruch. Mein Vater ist kein Winzer, ich komme nicht aus und so weiter. Mhm. Ja, und da müsstest du dann Leuten irgendwie Honig um den Bart schmieren, die mir total egal sind. Die paar Weinbaufunktionäre, die ich kennengelernt habe, waren alles so...
Aber trotzdem ist es
Kreuzakkoträger.
Trotzdem ist es ein bisschen schade, dass die Journalisten da quasi nicht reinkommen. Also ich finde das schon ein bisschen schade, weil die ja durchaus, ich finde trotzdem, dass man was beizutragen hat.
Ja,
auf jeden Fall vielleicht das Verständnis vom Trinker.
Man hat ein gewisses Verständnis.
Ja, das schon.
Aber es ist auch dann so, dass der Journalismus sich ja wirklich um 5-10% der Branche kümmert. Und also wer kümmert sich schon um Supermarktweine? Und die allermeisten wirklich großen Unternehmen, die dann auch, sagen wir, solche Positionen zu besetzen haben, machen halt ganz wesentlich auch Volumen. Und da habe ich erst recht nichts anzubieten.
Also, und können wir vielleicht kurz was Kritisches auch sagen? Die 5-10%, um die man sich kümmert, sind oft auch die gleichen 5-10%.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade nochmal in der Süddeutschen Artikel über das Duru gelesen. Und das war so, wenn du dich mit Port und Dudu und Portugal nicht auskennst, war das so okay, interessant zu lesen. Aber das, ja, dann ging es um Nieport, wo ich mir auch denke, ja, okay, ey.
700. Nieport-Geschichte.
Die 700. Nieport-Geschichte, so hätte man da nicht vielleicht so ein bisschen was? Und Kinder de Valle Meau, ja, okay, klar, so.
Gut, aber das kennen die Leute dann beim Lesen, ja, gut.
Ja, aber das sind dann genau dieselben 5-10%, über die man schon immer geredet hat. Das ist halt auch so.
Und das Dritte war letztlich auch hier im Blindflug-Thema, das war der Fleur de Miraval Champagner, wo wir mittlerweile ein Standing haben, der wurde mir angeboten. Da musste ich nicht hinterher telefonieren, der wurde mir angeboten. Und das ist natürlich auch, kann man auch sagen, auch Ende der Fahnenstange. Auch da kann man das mal einschätzen. Mhm. Also es gibt Weingüter, die bemustern niemand, Petrus und Romani Conti, da muss auch die Parker-Truppe oder ein James Suckling hin und auf dem Chateau verkosten, wenn die offiziellen Verkostungstermine sind. Ja. Die schicken mir immer eine Pulle. Die würden uns unter Umständen, also Romani Conti sicherlich nicht, aber bei Petrus würden wir unter Umständen schon mit verkosten dürfen. Da dürfen schon ein paar mehr Leute verkosten. Aber das ist ja nicht unser Metier hier mit dem Podcast. Dann gibt es die sagen, sie bemustern nicht, aber so 5-6 Musterflaschen schicken sie raus. Mhm. Ja, Decanter, Suckling, Parker, klar. Wine Enthusiast und Wine Spectator. Da sind wir nicht, werden wir auch nie sein, egal wie toll wir sind. Aber also alles,
wir haben noch ein paar Jahre.
Aber alles, was,
naja, vielleicht.
Aber alles, was danach kommt, sozusagen, ist jetzt nicht mehr ausgeschlossen, sagen wir mal so. Vor fünf Jahren habe ich mal irgendwie nach Onoleia gefragt, da haben die nur abgewunken und mittlerweile würden wir den kriegen, weil wir haben jetzt auch der Brunello, den wir jetzt bekommen haben oder sowas. Ja. Also Weine, von denen es 1200 Flaschen gibt, die 300 Euro kosten, da weißt du ja, die schicken 5 oder 6 Muster raus und wir haben halt eins bekommen. Das ist nicht so sehr, dass ich jetzt sage, yeah, wir sind wichtig, sondern das Entscheidende ist, diese Weine haben ja eigentlich gar nichts zu gewinnen im schwarzen Glas. Sind sie super? Sagen alle, ja, kostet ja auch 200 Euro oder 300 Euro. Sind sie nicht gut? Sagen alle, ja, siehst du, im schwarzen Glas kläglich gescheitert. Und das ist letztlich, weil viele Leute in der Branche uns dann auch hören, das auch schon mal gehört haben und wissen, dass wir mit großem Respekt und Sorgfalt an die Sache rangehen. Natürlich fällt da mal was durch, aber nie so, dass du hinterher sagst, oh Gott, hätte ich Ihnen das bloß nicht geschickt.
Naja, und was wir schon erkennen können, ist, ob was gut gemacht ist, dann kann es uns nicht schmecken. Alles gut. Ja, aber ich glaube, wir sind weit genug.
Wir gehen da respektvoll mit um. Ja. Insofern habe ich in vielen Aspekten dessen, was ich mache, das erreicht, was man erreichen kann. Und
Model musst du noch werden. Warum lachst denn du da jetzt also wirklich?
Genau, Glashalte-Model. Korkenzieher-Schwing-Model.
Oder mein Prinzessin.
Wir haben noch, okay, weiter. Ja.
Und dann ist aber der Punkt, an dem man dann eben sagen muss, okay, dafür, dass ich diese Stufen erklommen habe, ist die Monetarisierung beschissen.
Ja.
Ja, es ist einfach nicht genug Geld. Das muss man einfach mal so sagen. Und das war nie ein Problem, insofern, als dass ich auch nie super Vollzeit arbeiten wollte, weil wir einmal beschlossen haben, dass wir unsere Tochter erziehen lassen wollten, als wir zum Beispiel im Ausland waren und so weiter. Meine Frau hat eine ganze Weile nicht gearbeitet und als sie dann angefangen zu arbeiten, habe ich zwar gearbeitet, aber nie so Vollzeit, weil wir immer gesagt haben, wir wollen nicht, dass unsere Tochter ein Schlüsselkind ist. Ja, jetzt ist sie 16, jetzt ist es ihr sowas von Latte, ob ihr Vater zu Hause ist, wenn sie nach Hause kommt.
Als ich doch schon mal zitiert, ja. Das verstehe ich gar nicht.
Und sie ist auch kein Schlüsselkind, wenn man ihr sagt, vergiss deinen Schlüssel nicht schon wieder. Ja. Und deswegen muss man einfach mal so sehen, dass es neue Voraussetzungen sind. Und was mich jetzt nochmal so getriggert hat, war die Mainzer Weinbörse. Ich muss mal kurz ein bisschen weiter ausholen, habe ich vielleicht im Privaten schon mal erzählt, aber nicht im Podcast. Es gibt zwei wahnsinnig spannende Untersuchungen über Menschen, die ich immer zitiere, weil sie so auf mich zutreffen. Die eine ist, 95% aller Menschen, das ist jetzt kein Oscar Wilde Bon Mot, sondern das ist 95% aller Menschen haben das gleiche Lieblingsthema, sich selbst.
Was? Menschen, ja. Das gibt's ja gar nicht.
Also, das glaube ich nicht.
Endorphin-Level gemessen. So. Ich rede jetzt eben nicht über die Typen, die ständig von sich selbst quatschen, sondern es geht darum, dass wenn das Thema auf einen Menschen kommt, dann gibt der Mensch gerne Auskunft. Es gibt so 3-5%, die sind genannt. Denen ist das unglaublich unangenehm. Die mögen wirklich nicht über sich reden. Viele tun auch so, aber bei den meisten ist es tatsächlich so, dass die Leute sich dann freuen und gerne über sich reden. Und bei mir ist es so, ich kommen in irgendwelche Runden rein und da können tolle Leute sitzen, die sagen, ich bin Herzchirurg oder ich bin Vorstand bei bla 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 und alle sagen, ah ja, also in so einer Vorstellungsrunde und dann komme ich und die sagen, ich bin Weinkritiker. Echt? Erzähl mal. Wie ist das denn so? Ja, ich muss immer erzählen sozusagen. Und meine Frau hat irgendwann tatsächlich mal zu mir gesagt, Fix, du wirst jetzt sehr kurz angebunden. Die Leute wissen nicht, dass du so oft über dich reden musst. Die Leute sind etwas irritiert. Das wirkt sehr unhöflich. Du musst mal wieder ein bisschen mehr darüber reden, was du so machst, als weniger, weil es so viel wurde. Ne? Und mir das unangenehm war, es waren ja immer neue Leute, aber ich dachte, ich lege immer wieder die gleiche Platte auf. Und die zweite Studie, da geht es tatsächlich um 100%, das fand ich auch interessant und das war, glaube ich, auch so Hirnströmemessung. Wenn mir jetzt jemand eine Mail schickt, sagt, kannst du mal einen Link schicken? Nee, kann ich leider nicht, weil es schon eine Weile her. Aber das, was Menschen am glücklichsten macht in der Kommunikation, sind nicht Komplimente. Du kannst den Leuten sagen, du bist schön, du bist... Sondern es ist tatsächlich, sie um Rat zu fragen. Menschen um Rat, die Leute fühlen sich, da schießen die Endorphine und so weiter. Ja, und man fühlt sich so. Und boy, werde ich oft um Rat gefragt. Ja, ich kriege jeden Tag eine E-Mail von ihm. Ja, ob es um die Kuratierung einer Weinprobe geht, um Urlaubsziele, um Weinkeller.
Weine.
Was weiß ich was. Ja. Es kommen wirklich viele Anfragen nach Rat. Macht Spaß, hat ganz viel Glücksgefühle ausgelöst. Ne? Aber vor 2-3 Jahren habe ich dieses Steady-Projekt gestartet, dass Menschen sich auch quasi erkenntlich zeigen können, beziehungsweise auch einfach den Fortbestand der Arbeit sichern können, indem sie Mitglied werden. Und jetzt war ich auf der Mainzer Weinbörse und jetzt ist es so, ich begegne echt viel zu oft dann Leuten, die sagen, ey, du hast mein Leben verändert. Ich studiere jetzt in Geisenheim oder ich habe schon in Geisenheim studiert, ich arbeite jetzt im Weingut oder sowas. Und ich muss so denken, ja, aber warum bist du denn kein Steady-Mitglied? Da hast du jetzt irgendwie in Geisenheim 80 Euro für dein blödes Önologiebuch ausgegeben und 60 Euro für eine Steady-Mitgliedschaft und zwischendurch für den Mann, der dich da hingebracht hat. So. Du musst ja nicht jedes Jahr, du kannst ja abschließen und kündigen. Oder Leute, die tatsächlich jetzt einen bezahlten Job haben, nachdem sie in Geisenheim studiert haben und sagen, ohne dich wäre ich das nie geworden, ich bin so glücklich. Oder Leute, das fand ich auch krass, es gibt ein, zwei Weingüter, die wenn die neue Bürokräfte kriegen, die ganz normale Bürokaufleute, dann sagen, ja, guck mal, die Webweinschule, dann weißt du eigentlich alles, was du wissen musst für den Job. Ja, hallo? Ich habe genau ein Weingut unter den Steady-Mitgliedern. Mhm. Eins. Und das ist sogar eins, über das ich noch nie berichtet habe. Und ich habe einen Weinbauverband, ja, der Fränkische, der begriffen hat, hier findet so viel Franken statt, also die wäre schon blöd, wenn sie nicht mal irgendwie, ja, also es geht jetzt gar nicht darum, liebe Hörer, dass ich euch jetzt beschimpfe, dass ihr keine Steady-Mitglieder seid, wobei die Leute, die mir sagen, dass sie jede Folge zweimal hören, ja, denke ich auch so, okay, jetzt 8 Jahre lang, wie viel Spielfilmlängen sind das eigentlich, ja, und so, oder auf langen Autofahrten wird mir das immer schön versüßt, so, ja, okay, ja, also Spotify kostet weiß ich nicht was und es geht wirklich nicht darum, dass man sagt, ich muss da jetzt jahrelang 5 Euro im Monat, sondern einmal aus Anerkennung für eine gewisse Zeit und dann kündigt man das wieder.
Eine Geste.
Na, oder man zahlt halt tatsächlich, solange man es hört. Das ist ja durchaus relevanter Vorschlag und das ist ja auch...
Und deswegen, also an diesen Stellen muss sich definitiv was ändern in der 9. Staffel. Das ist tatsächlich so, weil es ist einfach auch wirklich Arbeit. Also ich will nicht über diese Folge hier reden mit 4 Spuren. Aber in der Normale ist Vorbereitung, Nachbereitung sind immer mindestens 1,5 Tage.
Ja, klar.
Plus diverse Nachfragen beantworten und so weiter. Und da muss ich dann sagen, kann jeder mal in sich gehen. Wenn mir dann Leute noch das... Und manchmal sind die Leute tatsächlich etwas... Wie soll ich das sagen, unbedarft. Wenn sie mir dann von ihrem Vinum-Abo erzählen und mir erzählen, dass sie ja mit einer Vinum weniger Spaß haben als mit einer Folge, dann denke ich so, ey, jetzt sind wir an der Grenze zum Unhöflichen.
Ja, aber unbewusst. Das ist ja nicht
unbewusst,
aber natürlich. Aber das ist natürlich auch ein bisschen, ich glaube, das macht es natürlich total richtig, dass wir das mal ansprechen und dass sich da was ändern muss. Ist ja auch, ich sage jetzt nicht unsere Schuld, aber wir haben es ja absichtlich nie gemacht. Ja, wir sind nie zu einem großen Verlag gegangen, also wir sind nie zu, wie heißen sie, Pod, bei dem jetzt auch die anderen... quasi sind wir nie hingegangen, haben nie explizit irgendwelche Werbung eingesprochen oder Werbedeals angenommen, von was nicht gepasst hat. Hätte man machen können, wenn man da irgendwo hingeht, wollten wir nie, weil wir immer ein bisschen für uns sein wollten.
Klar,
finde ich ja total richtig, dass man ja sagt, okay, das ist jetzt so viel Arbeit und so viel hin dran, da muss auch mal was passieren bei so vielen Jahren, die wir das machen, da ist ein bisschen was dran.
Und es ist letzten Endes auch, und das ist einfach eine nüchterne Bestandsaufnahme. Die Hörer sind eigentlich wirklich der kleinste Teil. Es ist so, wenn ich jetzt aus Mainz wiederkomme und ich schaue dann auf Instagram und meine Urteile über Weine fliegen durch Instagram, dann, also erstmal meistens werde ich vertaggt oder zur Collab aufgefordert. Letztes Jahr nach Wiesbaden habe ich mir tatsächlich durch Zufall einen Kompletttext von mir über den Wein in der Insta-Kache, da habe ich eine Rechnung geschrieben. Da habe ich den Wein geschrieben. Hören Sie zu, es gibt ganz klar, wissen Sie eigentlich, warum keine Kritiker-Zitate mehr auf Kinoplakaten auftauchen? Weil ein Wort schon lizenzpflichtig ist, hat der BGH irgendwann mal ganz klar gemacht. Sie haben mich nicht mal gefragt, ich schreibe Ihnen jetzt eine Rechnung. Oh ja, das war eine Praktikantin.
Das ist immer die Praktikantin.
Und ich sage dann immer so, ja, jedes Steady-Mitglied, also gewerbliches Steady-Mitglied, kann selbstverständlich irgendwie sowas benutzen und so. Also alleine das schon. Die Rechnung war natürlich höher als das Steady-Mitgliedschaft, ist ja klar, muss ja auch noch eine Rechnung schreiben. Aber jetzt bei Mainzer Weinbörse fallen mir eben zwei Dinge auf. Einmal, die Leute nehmen das selbstverständlich hin, dass sie die Sachen auf Insta posten, aber noch viel schlimmer, es werden nur meine Sachen auf Insta gepostet. Es gibt keinen anderen zweiten zitierfähigen deutschen Bericht über die Mainzer Weinbörse bei 3.500 Teilnehmern oder sonst was.
Darüber haben wir ja schon gesprochen. Das fand ich bei der Mainzer Weinbörse und beim Riesing-Symposium ja so interessant, dass da so wenig...
Ja, beim Riesing-Symposium hat Bernhard noch was geschrieben. Aber in Wiesbaden, letztes Jahr war Christoph wieder dabei, Christoph Raffelt. Und ich habe dem VDP gesagt, sie sollen doch vielleicht Schematze endlich mal einladen. Da, bei so einer Veranstaltung habe ich die mal direkt angesprochen, weil da saßen die nebeneinander und haben, also Matthias wusste nicht, wer das da Mirke von VDP neben mir sitzt. Übrigens. Und der war jetzt letztes Jahr einen Tag da und er wird dieses Jahr bestimmt 3 Tage kommen. Aber wir saßen da mal zu fünft und haben parallel geblockt. Und vorletztes Jahr saß ich da noch alleine. Hm. Weil aus dieser ganzen Blase nichts kommt. Ist ja schön, dass sie ein zweites Hotelzimmer bezahlen. Also eine zweite Nacht. Alles prima. Aber das sind ja 6 Arbeitstage für mich komplett. Und eigentlich müssten die Weinbauverbände, die wichtigsten Weingüter, die VDP-Hauptgeschäftsstelle und die wichtigsten Regionalgeschäftsstellen, das alleine sind, ich sag mal, 150 Steady-Mitgliedschaften, dass Winzer mich anrufen und fragen, hey, kommst du denn zu unserer Jahrgangspräsentation? Und natürlich kann man jetzt klar sagen, Felix, du bist selber schuld. Sag doch, ja, wollt ihr nicht meine Steady-Mitgliedschaft abschließen? Ich komme noch so aus diesem alten Verlagsding, wo sich die Leute, die den Content schaffen, nicht darum kümmern, ne? Aber ich kenne halt auch, können wir offen drüber reden, die Captain Cork-Leute, das fand ich immer sehr penetrant. Die kamen dann zu den gleichen Veranstaltungen wie ich und haben immer erstmal den Veranstalter beiseite genommen. Und da wusstest du, da wurde immer erstmal irgendwie jetzt Bedingungen verhandelt, unter denen man dann jetzt darüber berichtet oder so, sind trotzdem insolvent.
Ja.
Ja, also es ist jetzt...
Ja, jetzt sind sie wieder da.
Captain Cork? Nee, ist die Wine Party, glaube ich.
Das Captain Cork, das ist jetzt Newsletter wieder rausgegangen.
Ein paar. Jetzt sind sie wieder da, wunderbar.
Ja, aber also... Ja,
aber es ist aber richtig, her, also sind vielleicht nicht die gleichen Leute. Also insofern, den will ich da jetzt nicht so unterstellen. Aber es ist einfach so, solange die Branche es nicht kapiert, dann bin ich jetzt in Mainz und dann bin ich auch fertig. Dann bin ich jetzt in Mainz und verkoste das erste Mal einige GGs, weil die nicht in Wiesbaden angestellt werden. Dann fragst du, sie stellen ja in Wiesbaden nicht an. Nee, das wird ja immer teurer. Und über unsere Weine, da gibt es ja nie Resonanz. Ja, genau. Die 5, die da saßen und einfach stur nach Geschmack und nicht nach, wer hat welchen Importeur und wer ist wie wichtig, sich einfach haben inspirieren lassen von den Weinen, die sind ja auch alle nicht mehr da, bis auf mich. Weil man damit kein Geld verdienen kann. Ne? Und für mich ist es jetzt so der Punkt, an dem ich sage, ich muss jetzt mal in aller Ruhe, keine Hektik, ein paar Projekte sortieren, ich habe so ein paar Ideen, was man noch machen könnte, oder ich gehe halt wirklich ganz normal arbeiten. Also ich werde natürlich meine alte Branche nicht zurück können.
Da sind wir nicht sicher, ob du das noch kannst, aber... Ja,
genau.
Aber nicht so schlimm.
Ich weiß, was ich meine.
Es ist total richtig. Also ich finde, dass der Podcast lange, jetzt sind es wie viele Jahre?
8.
8 Jahre. Acht Jahre, in denen wir das jetzt machen und immer noch da sind. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern immer noch, ich würde sagen, einer der größten. Ja.
Und immer noch mit gleicher Qualität,
glaube ich. Mit gleicher Länge, Hingabe.
Gleicher technischer Aufwand. Nicht gleichen Wein,
aber gleicher Qualität der Weine, ja.
Mehr Aufwand, Community-Pflege. Ihr wisst das, die Blindfluggruppen, was haben wir da irgendwie? E-Mails hin und her fliegen lassen, damit irgendwelche Blindfluggruppen zustande kommen, Blindflug live und so weiter.
Das machen wir auch mit denen ab und zu mal, also immer mal wieder ein bisschen was und so. Also der Aufwand, den wir da haben, der ist schon enorm. Flo kam noch dazu sozusagen, nicht als Aufwand dazu, aber es ist jetzt
danke,
auch
noch, jetzt auch, aber es ist quasi die Betreuung hättest du dir gerne mal irgendwie ans Bein binden können.
Das muss ich jetzt immer machen. Ja, aber der ist ja auch noch so klein, das ging aber auch noch hin. Der wird ja auch noch groß. Aber es ist insgesamt ist es mehr und besser geworden in der ganzen Zeit. Und ja, finde ich natürlich...
Aufwand ist größer geworden.
Aufwand ist größer, aber natürlich hast du recht. Also das muss ich natürlich in irgendeiner Form... Und irgendwie niederschlagen. Und um es mal ganz klar zu sagen, also klar, wenn es dann eine Steady-Mitgliedschaft bei Felix gibt, natürlich haben wir da im Grundsatz auch was von, weil sich das alles natürlich weiter trägt. Und
ja, aber Felix wir können, es auch, wir können also auch darüber sprechen, dass beispielsweise Weinpakete, wenn du jetzt eins anbietest, wie denkst, das ist immer alles ein bisschen rabattiert.
Yeah.
Musst du denken, andere machen diese Drop-Sales, wo du denkst so, na, das ist nicht rabattiert. Zumindest nicht wirklich rabattiert.
Nee.
Und dann denkst du so, hey, hast du dieses Chappe-Paket gemacht und dann... Hast du ja doch wieder andere. Also es gibt ja schon, jeder von uns hat ja eine Möglichkeit, das zu monetarisieren. Und alle diese Möglichkeiten leiden ein bisschen darunter, dass unsere sehr gut ausgebildete und sehr kluge Hörerschaft leider auch sehr picky und zurückhaltend ist, sagen wir mal so, was das angeht. Liebe Leute, das ist ein Kompliment. Ich hoffe, das hat jeder richtig verstanden. Das ist jetzt kein
Problem. Weil wir sie aber auch noch nie gefordert haben. Vielleicht ist das ein guter Ansatz.
Deswegen fordern wir sie jetzt
mal. Das ist ein guter Ansatz zu sagen, als es wird Zeit, dass sich was ändert.
Ja. Ach, eine letzte Sache, das habe ich vergessen. Ihr werdet in den Shownotes zu dieser Folge einen Link finden. Ich mache eine kleine Umfrage unter euch, weil was mich tatsächlich interessieren würde, ist, welche Weine möchtet ihr eigentlich gerne haben? Ja. Weil ich ja jetzt auch in letzter Zeit so wahnsinnig teure Weine geholt habe und ich mir immer nicht so sicher bin. Wir haben auch zwischendurch mal sehr erschwingliche Weine, dann spreche ich aber mit den Winzern, dann ist die Resonanz manchmal auch sehr gering. Mhm.
Ja.
Also es ist nicht unsere Aufgabe, Wein zu verkaufen, aber bei erschwinglichen denke ich immer, wenn sie gut ankommen, werden sie gekauft. Also was wollt ihr eigentlich, da werde ich mal eine Umfrage, in Wirklichkeit will ich ja nur die Daten sammeln, damit mich endlich jemand einlädt.
Ja.
Keine persönlichen
Daten. E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Körpergröße. Ach nee, die brauchen wir nicht, aber.
Körbchengröße.
Wirklich. Name der Schwiegermutter.
Name der zukünftigen Schwiegermutter.
So, ja. Genug geblödelt, reden wir über Wein.
Wir hatten zwei Weine im Glas. Ja. Einen rechts und einen links. Und beides ist weiß.
Und so beides, weit sind wir erstmal. Und beides schreit nach einer Rebsorte. Würde ich mich aus dem Fenster lehnen.
Links, finde ich, schreit weniger, rechts schreit mehr.
Rechts schreit mehr. Aber links im Kontext zu rechts, würde ich sagen, ist schon dieselbe Rebsorte.
Und, willst du sagen?
Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc. Wo ich links, also rechts finde ich es sehr typisch, aber auch sehr schön. Also es ist halt echt so dieses...
Genau. Das ist total Klischee und das ist gar nicht schlimm.
Genau.
Tut überhaupt das nicht weh, hat überhaupt nicht gebohrt. Genau. Das ist richtig gut.
Ja, genau. Es ist wahrscheinlich nicht Cloudy Bay, aber es ist also...
Schon nah dran.
So richtig Klischee, also die Nase ist so richtig Klischee. Ja. Am Gaumen finde ich, ist es, glaube ich, besser als Cloudy Bay.
Aber das ist so viel und so grün und grasig und...
Und dann noch ein bisschen tropisch und dann noch ein bisschen und Paprika ein bisschen und Maracuja und boah, das volle Programm.
Ich finde es ein bisschen mellow. Also ich gehe mit so, das Rechte tut mir nicht weh, aber es ist jetzt auch, also ich habe keinen Begeisterungssturm.
Also ich finde rechts gar nicht, finde rechts tatsächlich, ich finde der ganz kalt, der darf nicht viel wärmer werden, der muss so schön kalt und sich wegzischen, dann ist er wirklich, wirklich schön. Links fand ich verhaltener, total verhaltener, also auch schon von der Nase. Gaumen auch, hat aber, ich glaube, ein bisschen insgesamt, finde ich, ein bisschen mehr Wumms. Der würde zum Essen gehen oder sowas. Also der würde ein bisschen Essen dazu gehen. Bei dem finde ich tatsächlich, das ist ein guter, also jetzt
kann ich jetzt schon rechts in diesem Fall, muss man dazu sagen.
Ja, weil ich auf mein rechtes Glas zeige, wir haben ja noch keine Videos, das ist auch vielleicht, also rechts oder rechts. Da finde ich, das ist jetzt, ich hoffe, Christoph, es ist so ein schöner Terrassenwein.
Ja, finde ich auch. Ist also definitiv easy drinking.
Wenn es richtig warm ist draußen, dann ist es ja so kalt und dann sitzt er da irgendwo in Neuseeland, der Wind pfeift dir um die Nase, die Kängurus, nee, das war was anderes Land, aber irgendwas kriecht da rum, spinnt eine Schlange oder sowas und du sitzt da und trinkst es.
Schafe.
Deswegen der harte Geruch, damit man den Schafdung nicht riecht.
Also.
Nein. Ja. Aber das andere finde ich zum Essen gut. Ich würde mich, jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, weiß ich auch nicht.
Ich finde, links ist schon so von der Anmutung her spannender. Ich habe eine Assoziation, die ich im Wein, glaube ich, noch nie hatte. Und zwar für mich ist sowohl Nase als auch Gaumen Malaga-Eis, aber mit der Waffel. Mit der Waffel. Ja. Ich finde, es hat so eine...
Du hast zwei Kinder,
so ein Waffelton in der Nase.
Rumosine. Rumosine-Dings da.
Ist... fordernder vinifiziert. Also es ist schon Sauvignon Blanc, der von der Struktur her und so mehr bringt. Ne?
Wenn man jetzt nicht wüsste, dass das unüblich ist, könnte man glatt denken, das ist ein Cuvée aus Sauvignon Chardonnay.
Ich hatte zwischendurch nämlich so eine ganz leichte Chardonnay-Anmutung. Und da gebe ich dir voll recht.
Aber es ist schon auch viel, ne? Also es viel. Links ist schon viel Wein.
Das, aber meine Erwartungshaltung ist nicht, dass wir heute wenig Wein, also dass wir wenig, also ich,
also ja, gut, klar.
Also wir haben ja was. Irgendwer hat gesagt, könnte es Neuseeland sein irgendwie. Und jetzt waren die, also in meinem Kopf waren die nicht für zarte Weine bekannt. Also so ganz zart. Bin ich spannend. Vielleicht, also ich hab, lassen wir uns überraschen.
Ja.
Ja. Wollen wir aufdecken lassen?
Ja,
ja.
Wir lassen heute aufdecken.
Man muss auch gönnen können.
Nee, lassen können, stimmt. Lassen können.
Hattet ihr schon eine Traubenvermutung?
Ja, Sauvignon Blanc.
Nein, anderen?
Beides Sauvignon Blanc.
Oh, das stimmt nicht.
Dann Chardonnay.
Also.
Krass.
Fangen wir mal an mit dem rechten. Das ist von dem Weingut Tepa. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, nee. Der Seaside Reserve von 2024.
Okay.
Was ist daran interessant?
Er riecht so, also er heißt so, wie er anmutet. Man möchte Seaside sitzen und das trinken.
Und wo an der Seaside ist es? Es ist nämlich exakt an der Cloudy Bay.
Ah ja.
Ah, okay.
Also da, wo der Name eigentlich herkommt. Mhm.
Marlborough ist es dann, ne?
Aus Marlborough, genau so ist es.
Schmeckt das
einfach
so?
Und ich finde den... Von daher dann eigentlich ziemlich extravagant, weil ich finde, dass er unglaublich salzig ist. Diese Weinreben sind 20 Meter vom Meer entfernt. Mhm. Und ich finde es von der Qualität den eigentlichen Cloudy Bay Wein deutlich überlegen. Neuseeland ist es tatsächlich so, dass Cloudy Bay zwar berühmt ist, aber die meisten Winzer Cloudy Bay nicht mögen.
Ja, gut, die meisten mögen auch Schneider nicht in Deutschland.
Das ist ja auch nicht mehr das gleiche Cloudy Bay. Das hat ja eine gewisse Vermehrung erfahren, nachdem FMH das übernommen hat. Also,
aber es ist ein schöner Wein.
Schöner Wein.
Jetzt lassen wir uns überraschen bei den nächsten, den wir nicht erwarten.
Der zweite ist ein Chenin Blanc.
Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Und zwar ist Chenin Blanc tatsächlich relativ selten in Neuseeland. Es ist ein Weingut von einem Ehepaar, welches aus Japan nach Neuseeland eingewandert ist. Das Weingut Sato.
Ah, deswegen der japanische Name.
Genau, von 2019 übrigens.
Okay.
Und der Wein heißt Schistö. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Chenin Blanc.
Ja. Wenn man es dann als Chenin Blanc trinkt, dann...
Ne?
Ja.
Man muss nur wissen, dass es Chenin Blanc ist.
Ja.
Witzig. Cool.
Vielen Dank.
Danke.
Da hat Kontext jetzt stark geholfen.
Ja. Ganz kurz nochmal, wir befinden uns beides Mal auf der Südinsel. Der Chenin Blanc kommt aus der Gegend von Central Otago.
Mhm.
Und wir hatten schon Marlborough bei dem Sauvignon Blanc.
Achso, halt zur Einschätzung, damit wir es einordnen können und die Hörer auch. Preis?
Also, das ist ein Thema, was wirklich wahnsinnig interessant ist. Der Sauvignon Blanc kostet, was würdet ihr tippen?
20 Euro umgerechnet in...
Würde ich auch sagen, 20, 25 Euro. Max.
16 Euro.
Gut, okay.
Und das finde ich insgesamt für neuseeländische Weine unglaublich spannend, dass man für kleines Geld hervorragende Qualität bekommt.
Und der Chenin?
Der Chenin ist ein bisschen teurer, da liegen wir bei 35 Euro ungefähr.
Auch noch okay.
Auch noch okay, ja.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Nächste Runde.
Nun trinken die drei Herren zwei Chardonnays. Ein Chardonnay aus der Südinsel, wieder aus Central Otago, vom Weingut Prophets Rock mit dem Namen Cuvée aux Antipodes aus dem Jahr 2022. Der zweite Chardonnay ist von der Nordinsel aus Hawke's Bay, nämlich von dem Weingut Trinity Hill, und es ist der Gimblet 125 oder 125.
So. Flo, du hast die zweite Zahl gewonnen.
Nee, die zweite Höchste war Sascha. Ich hatte eine 2, Sascha eine 4. Da müssen wir schon korrekt
sein. Was haben wir jetzt? Linke zuerst?
Völlig wurscht. Wir trinken durcheinander, das kann man am besten.
Wir trinken erst ganz kurz ans Kriecher.
Mhm. Aha.
Aha.
Mhm. Oho.
Flo, möchtest du kurz den ersten Satz dazu sagen? Dann mache ich das vielleicht aus Übersehen. Ich stehe klar und muss dir was anderes ausdenken jetzt für die nächsten.
So von der Frucht her, es wirkt so wie Übersehen.
Ja. Mhm. Ja. Als ob da mehr in der Nähe ist.
Salin.
Leicht Salin, das stimmt. Ich blase ein bisschen ins Gleiche, ich blase nicht ins Gleiche, aber ich blase ein anderes Wort, so halb daneben. Und mir fiel das, warum mir das auffiel, was mir jetzt auffiel, ist das Erscheinen des neuen Albums der Toten Hosen.
Mhm.
Das sehr schön ist übrigens, das ich sehr gut und sehr gerne mag. Also ein tolles Album. Ich freue mich auf schon das Konzert am 11.7. Das wird bestimmt toll.
Ja, er kommt aus Berlin, er sagt 11. Liebe Leute, ihr müsst euch nicht daran gewöhnen. Ich finde es durchaus okay, wenn man sich sein Leben lang nicht daran gewöhnt, dass die Leute hier 11 sind.
11.
Ich sage Milch.
Ja, wir trinken Milch um 11.
Noch schlimmer finde ich ja, dass man hier in Berlin anfasst. Anfasst. Das kriege ich überhaupt nicht drüber hinweg. Wie er den Schläger anfasst. Das hört sich so falsch an, aber gut.
Okay, also
ich bin Pfälzer, ich sitze im Glashaus. Also.
Du freust dich auf die Milch. Nein, du freust dich auf das Konzert.
Ja, freue mich aufs Konzert, das meine ich aber gar nicht. Was mir in dem Fall auffiel ist, also das ist jetzt ihr letztes Album, ihr letztes Studioalbum. Und das machen sie ja, weil sie...
In Rente gehen, oder?
Weil sie alt sind.
Ja.
Ja.
Und in dem Zusammenhang fiel mir auf, dass ich die kenne, seit ich Musik höre.
Ja.
Das heißt also...
Du bist auch alt.
Scheiße, verdammte Axt. Aber was? Wirklich? Also alt? Und in dem Zusammenhang fiel mir auf, dass hier sehr liebevoll im Raum, heute sogar 4, 3,5 alte weiße Männer sitzen, die über Wein reden.
Ja.
Ja.
Lange. Schon sehr lange. Und da blase ich so ein bisschen in die gleiche Richtung. Jetzt, Flo, wie viele Jahre benutzt du jetzt? Du bist jetzt erst 28, richtig?
Wann haben wir hiermit angefangen? Vor 3 Jahren, 4 Jahren so ungefähr?
Wie alt bist du?
43.
Okay. Also das sind noch mal knapp 10 Jahre jünger als ich und 9 Jahre jünger als du. Und Christoph zählt. Das heißt, wir machen das jetzt so ein bisschen Alter. Und ich habe ein bisschen, also das, ich glaube natürlich, und das merkt man in den gleichen Punkten, die du jetzt sagst, das Erreichen der Fahnenstange, ja. Also ja, das merke ich, glaube ich, auch in den Proben und sowas, was wir inzwischen erreicht haben und diese Expertise, die wir haben oder die dort uns zutrauen, die kommt natürlich auch daher, dass wir das jetzt eine ganze Weile machen und auch wahrscheinlich ein bisschen älter sind und nicht mehr 20 oder 25. Ja.
Kannst du das erklären?
Warum das ist?
Mhm. Oder woran du das festmachst?
Dass sie uns das jetzt mehr glauben als vorher?
Ja, also wo ist der Unterschied?
Wenn du jünger bist?
Ja.
Ja, ich glaube,
also in der Weinwelt wird wahnsinnig viel gewappelt und es geht wahnsinnig viel darum, was du getrunken hast oder nicht getrunken hast.
Auf
weil
jeden
es,
Fall.
Weil es ja auch wirklich ständig, ja, also solange du nicht das und das getrunken hast, kannst du hier sowieso nicht mitreden. Genau.
Das ist was tatsächlich nochmal auch dank durchaus glücklicher Umstände hatten wir in den letzten Jahren natürlich, ich meine, wir haben schon immer sehr anständig getrunken, ohne Frage. Und ich glaube, ich war auf sehr anständigem Niveau. Und natürlich hatten wir die letzten Jahre viel Glück und konnten nochmal sozusagen diese Lücken nach oben schließen. Und ich glaube, das hat nochmal was, es hat ein bisschen was bei dem Standing getan, weil wir auch nicht alles immer gut fanden und nicht alles blind durchgewinkt haben. Mhm. Aber es hat natürlich, da gebe ich, glaube ich, Felix recht, dass man hat was damit zu tun, dass natürlich auch trotzdem, du hörst sagen, ja, jetzt haben die jetzt, also.
Ich saß vorgestern oder sowas, saß ich bei Anja im Laden, kam ein Anwalt, den wir auch beim Blindflug Live mit dabei hatten in Oberursel. Voll nett, hat sich total freut und auch einer, der extra wegen Blindflug und sowas dann zu Anja geht und dann hat sich 1000 Mal bedankt und soll liebe Grüße, sagt euch Anja dann aber nochmal. Der dann aber auch fragte so, ja, also du hattest ja auch gefragt, was für Proben und sowas, aber bei dir ist es ja, da ist ja wahrscheinlich nicht mehr so viel. Oder was wäre denn mal eine Probe, die du, also das, was die Leute in der Zwischenzeit glauben von uns, ja, dass wir so viel Expertise haben und so viel gut trinken, dass wir durchaus in der Lage sind, zu ganz vielen Sachen was zu sagen.
Ich glaube, das stimmt auch. Das hat durchaus was mit Alter zu tun und dadurch, dass natürlich in den Proben, die wir auch so machen, sagen wir mal, die jungen Leute sind ja da auch nicht richtig dabei. Also es gibt wenig junge Leute, die Chance haben, bei so richtig explizit großen Proben dabei zu sein.
Ach, du meinst, sie sind nicht dabei, weil niemand sie einlädt?
Weil niemand sie einlädt?
Ja.
Also das deswegen können sie natürlich auch sozusagen.
Die Branche ist nicht nachwuchsfreundlich.
Genau. Auch die Konsumenten.
Deswegen können sie sozusagen diese Expertise gar nicht quasi erlangen, ja? Weil sie seltenst eingeladen werden oder weil die man einladen würde. Übermorgen haben wir wieder Isa mit dabei, die ist ja noch relativ jung, ja? Sommeliere vom Bricot. Ist auch noch relativ jung. Schön, dass sie dabei ist, aber das ist jetzt, müssen die oft zum Beispiel bei so Proben auch einfach arbeiten. Wenn wir Freitag oder Samstag machen, das ist natürlich für die Gastro und für die Soms, müssen die halt schuften für die Hauptarbeitstage. So
Also
die Nachwuchsnummer ist halt echt schwierig.
Und nachwuchsfreundlich war die Branche eigentlich noch nie.
Nee.
Also ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben in der Pfalz mal so über den Weinfesthorizont hinauszugehen und mal so mit 18, da war eher ein Kumpel, der zugezogen war, dafür verantwortlich, weil sein Vater eine echte Weinnase war und wir früher eher so einen lokalen Bereich hatten. Und der hat gesagt, ey, wir fahren mal zu Birkenwolf oder wir gehen so nochmal hin. Und wenn wir ohne den irgendwo hingegangen sind, da gab es aber nicht, ach, junges Publikum interessiert sich für unsere Weine, sondern es war immer Skepsis.
Mhm.
Aber dann finde ich auch tatsächlich dann, also wir machen das in dem Podcast, glaube ich, wir machen das, dann würde ich natürlich auch nicht dran ändern wollen, so in der Konstellation, ja. Wir haben ja auch einen jungen Mann da. Wir haben ja auch einen jungen Mann dabei. Glaubt uns keiner, aber gut.
Aber der junge Mann hat weniger Haare als der alte Mann, das muss man dazu sagen.
Der ist aber schon immer so.
Oh, wir sind so unsachlich heute. Liebe Leute, haltet durch, danach ist nochmal Pause.
Genau. Also das ist aber trotzdem ist ja so, also was mein Punkt war mit dem Hören des Albums und dem ganzen drumherum, stellte ich fest, ich bin jetzt langsam älter und ich habe auch ein bisschen, also ich habe tatsächlich, wenn man sich das jetzt mal so alles überdenkt und so und wie das läuft, habe ich natürlich auch trotzdem Schiss, irgendwann so ein bisschen wie ein alter weißer Mann zu wirken. Der dann Leuten den Wein erklärt und irgendwann machen die jungen Leute nur so.
Opa erzählt vom Krieg,
ja, und dann, jetzt dem hören wir jetzt noch zu, weil er wirklich echt viel gutes Zeug getrunken hat und so, aber eigentlich erstmal können wir jetzt überhaupt nicht wissen, was er da sagt. Der kann uns ja sonst was erzählen, weil haben sie ja noch nie getrunken. Mhm. Ja. Ganz früher interessiert es nicht. Und uns niemand mehr, also das heißt niemand mehr zu, ich glaube das nicht. Ich glaube schon, ich glaube ja auch ehrlicherweise zum Beispiel, ja, das muss ich ein bisschen was ändern, weil ich glaube schon, wir haben uns das erarbeitet, eine gewisse Relevanz zu haben und sowas. Ich glaube, das hält auch noch durchaus ein paar Jahre und ist auch noch ausbaufähig, glaube ich. Also da geht schon noch was. Aber trotzdem möchte ich natürlich nicht als alter weißer Mann enden, ja, der quasi dann ja, wie Opa vom Krieg erzählt und irgendwie über die Weine redet, bei der er wahnsinnig viel Glück hatte, ganz viele von denen durch Zufall und Glück trinken zu dürfen. Das muss man immer wieder dazu sagen, ja.
Ja.
Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, quasi mit dem, wie wir alt werden und wie wir das machen und wo wir uns auch befinden und so.
Du meinst, dass du zum Gatekeeper wirst? Hm. Ich glaube nicht, dass uns das passiert.
Naja, aber.
Mir wird es deswegen nicht passieren, da bin ich ganz offen und ehrlich, weil ich da viel zu sehr immer an meinen Erfahrungen zweifle und das immer so in den Kontext stelle, weil ich mir immer denke, okay, jetzt habe ich irgendwie die und die Bordeaux-Probe gemacht, aber inwiefern macht mich das jetzt zum Bordeaux-Experten?
Ich glaube nicht, dass ich zum Bordeaux-Experten gehe. Also grundsätzlich, glaube ich, möchte jeder, der sich mit Wein beschäftigt, besondere Erlebnisse haben.
Ja.
Und die schafft man sich auch ein bisschen dadurch, dass man die Sachen in An- und Abführung schönredet. Und wenn man bei bestimmten Sachen nicht mit dabei sein kann, weil man sich zum Beispiel nicht leisten kann oder weil die alten Säcke eigentlich mitmachen lassen oder so, also es ist ja letzten Endes auch so, selbst wenn, egal wie viel Geld ich jetzt hätte, wenn ich bestimmte Dinge als Gnade früher oder später Geburt halt verpasst habe, dann kann ich jetzt versuchen, auf dem Sekundärmarkt irgendwas zusammenzukaufen, aber es wird nie das Gleiche sein, wie wenn ich das
vergiss
so
hatte. Es, ja.
Und dann können die Leute, die das vielleicht so haben, mich mitmachen lassen oder nicht. Und dann kann es schon zu so einem Gegeneinander kommen, sozusagen. Ja. Da haben wir gerade darüber gesprochen, dass da ist diese Branche so undurchlässig. Ja? Warum nicht mehr Proben so stattfinden, dass jemand sagt, hey, ich brauche jetzt noch mindestens 3 Leute, die 20 Jahre jünger sind als ich, damit die einen besseren Start in den Krams haben als ich, sozusagen.
Ne? Das hast du ja schon ganz viel gesagt mit der Webweinschule und sowas. Ja, also das ist ja,
genau.
Klar.
Und aber du merkst es natürlich auch, wenn jetzt jüngere Leute dann andere Weine mögen und du magst die genauso, dass du dann manchmal, dass die manchmal enttäuscht wirken. So nach, ja. Ja, also du wirst zum alten weißen Mann teilweise auch gedrängt. Also es gibt den alten weißen Mann for a reason. Ja, die Leute wollen dann vielleicht auch einfach jemanden haben, an den sie sich dann da entsprechend nicht aufreiben können, aber es ist vielleicht auch ein bisschen identitätsstiftend, so wir und die, weißt du? Dann muss es halt diese Lager geben. Ich glaube, dass wir diese Lager nicht bedienen. Wir trinken hier alles und wir mögen alles.
Ja. Und dann finde ich auch, dass du das dann manchmal bei den Jüngeren manchmal schwierig ist, dass sie dich dann tatsächlich, gab es ein paar jüngere Anwandlungen, die sich dann, finde ich, nicht so entwickeln, wie man das erst gedacht hätte.
Ja.
Also wo du denkst, okay, da gehen die irgendwie steil nach oben und dann, ja.
Wobei, ich fand, bei unseren Live-Geschichten war das Publikum durchaus...
Das meine ich nicht. Ich meine die Leute, die drüber reden.
Das meinst du?
Genau, ja, die Leute, die drüber reden, dass da durchaus was Jüngeres versucht hat, nachzukommen. Das ist aber auch tatsächlich nicht so, in meiner Wahrnehmung, nicht so stark. Es gibt Ausnahmen, natürlich. Also, es gibt immer Ausnahmen, aber längst müssen sie auch alle irgendwie Geld verdienen. Das merkst du auch immer dann, wenn sie anfangen, Geld verdienen zu müssen. Und dann aber diese ältere Mannung, und die sind wir ja immer... Kann man uns ja auch vorwerfen oder nicht. Also ich meine, wir haben uns das selber schuld. Aber wir sind ja nicht nur Männer hier.
Ja,
wir sind reine Männer.
Aber ich mache die Werbung schön mit Anja. Das ist schon mal...
Ja, das stimmt. Anja ist kein Mann. Da sind wir uns mal ganz sicher. Das wissen wir. Aber habt ihr jetzt nicht dieses... Du sagst, nee, du kommst da nicht hin, weil du zu dir an dir zweifelst. Das hatten wir aber... Ich glaube, wir zweifeln tun wir ja immer alle. Ich glaube, wir teilen mit unserer Expertise für ernst.
Ich habe das viel mehr in meinem eigentlichen Beruf. Da habe ich die Angst viel mehr, wenn ich in der Schule bin und es kommen irgendwie Referendare oder Referendarinnen und man ist in Gespräch und so. Da habe ich viel mehr Angst, alter weißer Mann zu sein und zu erklären, ja, wir machen das so und so und das muss so und so. Da hinterfrage ich mich viel mehr. Bei Wein ist bei mir eigentlich immer so, dass ich denke, okay, ich habe jetzt so ein bisschen... Weinexpertise dazu gewonnen, aber ich sehe mich immer noch nicht als Weinexperten. Da bin ich, das habe ich noch viel zu viele Fragen offen.
Und bei dir?
Ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem sehr umfangreichen Kontakt mit jungen Leuten über die Webweinschule und Co. Ich kriege, wie gesagt, häufig E-Mails etc. Und Ja, dass die mich immer alle sitzen und so, das macht mich, also jetzt mittlerweile wirklich alle, jetzt bin ich aber wirklich komplett grau.
Ja, ja.
Ich duze dann immer zurück. Aber die Zahl derer, die dann auch beim zweiten Mal noch sitzen, die ist zum Glück immer noch sehr, sehr überschaubar. Aber es gibt mittlerweile auch Leute, die sich das einfach nicht trauen, sozusagen.
Ja, ja.
Aber vielleicht sind die auch selber vergreist und wollen aber nicht fremde Menschen sitzen.
Also uns laden ja wirklich viele junge Leute ein. Sehe ich auch nicht, dass wir da sind, irgendwie, dass es ein Problem ist. Ja. Ja. Also uns laden ja wirklich, wenn sie uns einladen, sind meistens ja deutlich
jünger.
Ja.
Ja.
Und doch meistens dann so in den Ende 20ern. Mitte 20ern, Anfang 30ern, irgendwie so.
Und dass die mich jetzt nicht zur Party einladen, das ist ja völlig in Ordnung.
Ja, wir werden weil schon mit uns noch tanzen.
Ich will ja auch nicht berufsjugend
sein.
Genau.
Das ist auch schön.
Ein schmaler Grat.
Ja, also gut.
Okay.
Wein.
Das macht beides Spaß, oder?
Ich finde rechts toll. Bleib ich dabei. Ich finde rechts toll, ich finde links okay, aber ich finde rechts toll. Bin ich viel mehr dabei.
Jetzt habe ich mir ja beim ersten Mal so in die Nesseln gesetzt, weil ich gesagt habe, beides ist Sauvignon Blanc, weil man das so erwarten würde. Jetzt sage ich einfach, beides ist Chardonnay. Ich hau noch mal einen raus.
Also, das habe ich auch gedacht. Links ist ein Chardonnay, der ganz laut schreit. Ich wäre aber viel lieber ein Riesling.
Mhm, durch die Säure und so.
Ganz klar. Klassische Riesling-Anmutung, nur nicht die Aromatik. Chardonnay-Aromatik in einer Riesling-Anmutung, total. Rechts gestehe ich, teile ich deine Begeisterung nicht. Da ist so viel Holz rechts.
Das mag ich total gern.
Ja, das verstehe ich. Das schielt echt nach ins Meursault. So eine flintige, so eine flintige Reduktion und bannig viel neues Holz. Also die soll man jetzt auch noch nicht trinken, ganz klar. Also so, ja. Wenn man mal in Burgund geht und man darf mal so oder irgendwie Chassagne Monarchie Ortswein aus dem Fass probieren oder so, so schmeckt das dann.
Was ja jetzt nicht das Schlimmste
ist. Nicht das Schlimmste ist, aber es ist halt auch sehr viel Holz. Und
ich finde es wirklich richtig schön.
Ja, also das kann bestimmt noch mehr. Im Moment finde ich, ist das sehr viel Holz.
Das stimmt. Wenn man aber in die Zukunft schmeckt, ne? Es ist schon vom Gerbstoff her, es ist fein, das schmirgelt so. Ich finde, das ist vom...
Es ist nicht ölig,
es ist nicht butterig. Es ist nicht butterig.
Es hat Substanz, absolut. Ist jetzt wirklich vielleicht der Situation geschuldet, dass wir hier quatschen und ich jetzt am liebsten Weine hätte, die man so nebenbei ein bisschen trinkt. Das kann der nicht.
Nee, das kann der nicht. Das ist richtig.
Sondern jedes Mal, wenn du da reingehst, hast du dieses Holz. Und
ja,
das ist natürlich auch besonders schlimm, wenn du eben zwei Weine nebeneinander hast, bei dem der eine so ein Riesling nacheifert, so ganz fernab von Holz, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob der linke nicht auch ein bisschen Holz hat. Aber rechts hat halt so viel, dass dann... Ich glaube, links hat auch
ein bisschen Holz. Links hat auch ein bisschen Holz, würde ich auch sagen. Das hat auch schon... Es hat auch eine leicht flintige Anmutung, deswegen denke ich auch, dass der linke auch Holz hat.
Aber es ist schon schön.
Ja. Bin sehr gespannt. Ich glaube, die Auflösung kommt, wa?
Ja, die Auflösung kommt.
Der Auflöser hat sich nachgeschenkt, ich habe es gehört.
Der Auflöser soll mal einen Spocknapf benutzen hier. Noch viel vor heute.
Also, es ist beides Chardonnay.
Jawohl.
Aber... Deswegen habe ich sie mitgebracht, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Es sind zwar komplett unterschiedliche Spielarten von Chardonnay.
Ja,
und
aber wirklich.
Der rechte ist halt einfach ein üppiger Chardonnay, obwohl er nicht buttrig ist, aber üppig und kräftig und tatsächlich eher immer so lastig. Und der linke ist aus meiner Sicht komplett filigran, elegant und wirklich beide sind in ihrer unterschiedlichen Ausprägung enorm gut. Neuseeland ist nicht als Chardonnay-Land bekannt, aber einige der besten Chardonnays dieser Welt kommen aus Neuseeland.
Also steile These.
Das finde ich auch.
Einige der besten ist schon...
Schon steil. Also tatsächlich also spielen sie bei oben gar keine Rolle, ehrlicherweise.
Wir haben im Probenkalender, glaube ich, im September noch nichts stehen. Ne?
Ja.
Aber das wäre dann ja mal so das Thema.
Das wäre ja mal eine Herausforderung.
Das ist absolut richtig. Wir haben links
steil.
Aus der Südinsel, wieder aus Central Otago, das Weingut Prophet's Rock. Mit Cuvée aux Antipodes aus dem Jahr 2022. Interessant ist es, dass der Winzer ein Sohn eines französischen Auswanderers ist und der sehr eng bekannt ist mit dem Macher von einem französischen Weingut, nämlich kommt Georges de Vogue oder Vogue, wie auch immer das ausgesprochen wird. Die beiden haben diese Cuvée zusammengestellt und das schmeckt man auch.
Guck mal, das ist dann jetzt wieder mal französisch. Wieder mal aus der Kategorie Nebenprojekte von Burgunderminzern. Das ist das dritte in, dieser Staffel.
Aber witziger, dass der Burgunderwinzer den unburgundischen Wein gemacht hat.
Ja. Der hat einen anderen Wein gemacht. Das war der linke.
Das zweite. Wir kommen jetzt dann so auf die Nordinsel. Und wir haben das Weingut Trinity Hill mit dem 125 Gimlet Chardonnay aus dem Jahr 2021.
Der andere war 22, oder?
Das war 22, jetzt ist es 2021. Und ich halte beides für wirklich hervorragende Chardonnays. Auch wenn man sich nicht aus dem Fenster lehnen muss, dass diese Weine sich unbedingt mit dem Burgund messen lassen müssen, aber sie sind zumindest mal sehr gut.
Ja, und preislich?
Preislich steigern wir uns langsam. Wir haben ja in der ersten Runde relativ klein angefangen. Hier liegen wir jeweils bei 60 bis 70 Euro.
Okay. Thank you.
Dankeschön.
Auch schon sind 103.
Die Herren trinken zwei Rotweine, beide aus dem Jahr 2021, beide von der Nordinsel. Im linken Glas befindet sich vom Weingut Atarangi der Masters Pinot Noir von 2021. Im rechten Glas haben wir dann das Weingut Craggy Range mit dem reinsortigen Syrah Le Sol 2021.
Cheers. Cheers.
Garnacha aus Neuseeland?
Sind wir irritiert?
So. Wir sind mal wirklich irritiert. Orientiert sind wir nicht, aber ich bin irritiert.
So, Flo, du hast jetzt die heitere Geschichte, die die Leute jetzt mit einem Lächeln in die Sommerpause entlässt,
bitte. Nee, ich sag ein bisschen was über Zahlen.
Oh, vergiss das dann, Therapierunde heute.
Nein, gar nicht. Ein bisschen über Zahlen. Das Schöne am Podcast ist, das habe ich schon mal gesagt, dass man sich manchmal so, wenn ich über Geschichten ein bisschen recherchiere, lässt man sich manchmal so ein bisschen tragen und dann biegt man auch mal links ab und so. Und ich hatte erst...
Immer links, nicht rechts.
Sowieso. Und dann habe ich erst überlegt, ein bisschen was über die Wetterphänomene zu machen, weil dieses Jahr 2026 viele Weinregionen unter Extremwetter leiden. Also wir haben Hagel in vielen Teilen.
Frost hatten wir auch schon.
Frost hatten wir in der Champagne und das fand ich auch wirklich sehr faszinierend in Griechenland, wo man sich das auch wirklich gar nicht vorstellen kann.
Oha.
War es in vielen Teilen, also das konnte ich nicht so ganz genau rausfinden, in welchen Teilen Griechenlands, aber in Weinbauregionen in Griechenland war es am 4. Mai sehr kalt, minus 1,5 Grad.
Oh.
Das kann sich in Griechenland gar nicht vorstellen. Das wäre jetzt nicht das, wo ich denke, da gab es im Mai Frost. Da habe ich am letzten dran gedacht. Das so in der Champagne und so, da hatten die auch wirklich am 11., 12. Mai noch die Buchse voll, weil da fiel es auf 0 Grad. Das ist schon eher bei Griechenland im Mai. Also
wo eigentlich schon die Rosinenbäume blühen.
Ja, also das war...
Im Burgund gab es auch schöne Bilder wieder dieses Jahr. Ne? Die ganzen Kerzen wieder an.
Wie jedes Jahr eigentlich, muss man ja sagen.
Ja.
Aber das... Gut, ich finde, das ist dadurch, dass es auch jedes Jahr ist und es ist auch so schwer, finde ich, dann so umzurechnen von dieser Schockmeldung hin zu, welchen Effekt hat das eigentlich wirklich auf die Ernte? Das kann man so schwer abschätzen, ja, weil es auch so unterschiedlich ist, wie die im Weinberg dann gearbeitet haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann lasse ich die Information ein bisschen links liegen, gucke ich mal so ein bisschen, wie hat sich eigentlich 2025 die Weinbauhektarzahl so verändert. Und da war ich erst bei einer französischen Seite der Organisation Internationale de la Vigne et du Vin und die haben das so ein bisschen weltweit aufgeschlüsselt, dass 2025 hatten wir 7 Millionen Hektar roundabout und das sind so minus 0,8% zum Vorjahr und das ist aber immer noch im Fünfjahresmittelvergleich minus 9,5%, also wir sind fallend. Mhm. Und die größten Minuswerte sind in Frankreich, Spanien, Türkei, Chile, Argentinien und USA.
Fast überall.
Fast überall. Es gibt aber auch zwei Länder, wo die Hektarzahlen steigen. Preisfrage an euch. In welchen Ländern ist das?
Deutschland, Dornfelder wird mir angebaut.
Polen?
Polen ist richtig nice. Nein, Polen nicht. Signifikant. Also jetzt ach so, okay. In Polen ist man wahrscheinlich aber so schon ein bisschen höher. China. Indien und Brasilien. Indien ja. Und Brasilien, die haben steigende Hektarzahlen. Ich glaube, China ist weinmäßig, das wird nichts mehr. Das bleibt auf einem gewissen Level.
Das Problem bei China, glaube ich, ist die Zahlen. Es geht ja dann auch immer um die Frage, was ist davon Tafeltraube, was ist Rosine, was ist...
Das kommt noch dazu, weil apropos Zahlen, dann habe ich ein bisschen nachgeschaut und dann stolperte ich über die Zahlen für Deutschland, weil das ist so das Einzige, wo ich so ein bisschen im Kopf hatte. Da weiß ich so, okay, Deutschland hat so ungefähr um die 100.000 Hektar Wein. Und dann stand da aber, in Deutschland ist die Hektarzahl 2025 um 133 Kilohektar zurückgegangen. Und das wäre ja mehr, als wir haben, weil ein Kilohektar 1.000 Hektar und so. Da dachte ich mal, das kann ja nicht sein. Und dann bin ich auf das Bundesamt für Statistik gegangen, habe da nachgeschaut und das ist tatsächlich bei denen in der Tabelle falsch ausgewiesen. Es waren 1.330 Hektar, also die sind in der Maßeinheit mal eben um drei Stellen verrutscht. Aber naja,
das macht nicht.
Wollen wir mal nicht so sein. Also in Deutschland sind wir 1.330 Hektar runtergegangen. Und jetzt wieder Preisfrage für euch. In welchem Weinanbaugebiet sind wir am stärksten runtergegangen? Was glaubt ihr? Wer hat am meisten rausgerissen? Rheinhessen?
Baden.
Württemberg.
Württemberg. Okay. Da waren wir fast richtig.
Ja, ich meinte tatsächlich das Bundesland. Das war zu schnell. Weil, ja, die genossenschaftsdominierten
Verlierer. So, das ist irgendwie klar. Ne? Die haben zwar nur 0,8% von ihren Hektar rausgerissen, aber das sind immer noch 539. Also da fällt das meiste drauf. Ah nee, warte, jetzt bin ich in den Zahlen verrutscht, sonst wird mir das wieder vorgeworfen. 4,3%, 485 Hektar. Ja. So, das, was ich mit 539 gesagt habe, ist die Aufteilung in Weiß und Rot. Also es wurde mehr Rot gerodet als Weiß. 539 Hektar Weißwein und 791 Hektar Rotwein.
Wobei mich an der Stelle interessieren würde, oder sagen wir mal so, ich vertrete mal eine steile These, ich glaube nicht, dass das Statistische Bundesamt oder das Landwirtschaftsministerium mitkriegt, wenn du umveredelst. Und da aus Kostengründen mittlerweile viele Weinberge umveredelt werden, würde ich diesen Statistiken jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Das glaube ich auch. Also, dass man da auf den Zahlen so ein bisschen aufpassen muss und Vorsicht genießen muss, wie
alles, was Steuern etc. so triggert oder Förderung kriegt, das ist immer ganz akkurat. Ja. Alles, was sonst, das ist immer so, ja, habe ich gestern nicht gemeldet, melde ich morgen.
Genau.
oder
gar nicht.
Ja. Aber ich denke, dass die Rodungszahlen recht aktuell sind.
Ja, mit Sicherheit.
Also da kann man, glaube ich, auf jeden Fall was ablesen, was dieses Weiß und Rot anbelangt. Das glaube ich auch, dass da sind die Zahlen nicht so interessant. Was ich witzig finde, das Flächenland mit dem meisten Hektar ist immer noch Rheinland-Pfalz mit 64.000, also fast 65.000 Hektar. Das ist also richtig viel im Vergleich. Ne? Also das ist richtig Bombe. Und das kleinste ist Schleswig-Holstein, 27 Hektar. Und da ist jetzt auch irgendwas neu gepflanzt worden. Ich habe es gerade in einer Meldung irgendwo gelesen. Das also so völlig absurd.
Das war bestimmt Keller, ist der Einzige, der nach Norden geht.
Nee, es war irgendwo so richtig absurd, wo du dir auch denkst, ich glaube, da pflanzt jetzt auch irgendwie nicht den neuen Chassagne Montrachet, sondern dann wird für das nächste Schützenfest irgendwie der Liter angepflanzt. Genau, also Württemberg ist am meisten runter, 485 Hektar auf dann knapp 11.000 Hektar. Hessische Bergstraße, die haben auch im Vergleich viel gerodet. Das sind dann nur 16 Hektar, aber die haben auch nur 440. Und am Mittelrhein ist auch weggefallen, aber das sind immer nur die Prozentzahlen im Vergleich. Also das sind dann auch beim Mittelrhein nur 12 Hektar, die wegfallen, aber die haben auch nur 439 und der Rest verteilt sich so übers Land. Vom Bauchgefühl her, und deswegen wollte ich diese Zahlen nachvollziehen, ist das weniger, als ich gedacht habe. Ich dachte,
was
es ist
weckiger, was
ja, als in Deutschland. Ich dachte, es wäre viel mehr. So von Stimmung und Gefühl her habe ich gedacht, hätte ich gedacht, okay, das ist auf jeden Fall eine höhere Zahl an Weinen, die stillgelegt werden. Es kann jetzt sein, dass es noch ein Übertragungsloch ist, dass noch nicht alles gemeldet ist, was stillgelegt ist, oder dass Winzer schon Flächen nicht mehr bewirtschaften, aber noch nicht als stillgelegt melden oder so. Das kann ich noch nicht so abschätzen. Aber das kam mir insgesamt jetzt wenig vor.
Ja, also man hört Schlimmeres und man hört auch, wie viele Weingüter zum Verkauf stehen und so weiter. Mehr als ein Dutzend VDP-Weingüter stehen aktuell zum Verkauf und. Ich glaube schon, dass es in Teilen nicht so schnell gemeldet wird, weil du hast nämlich Auflagen, wenn du aufgibst. Also du musst ein bisschen aufpassen. Du kannst verpflichtet werden, dann entweder zu roden oder zu bewirtschaften oder so, wegen dieser negativen Auswirkungen auf deine Nachbarn. Ah. Aber du kannst nicht einfach, also das heißt also, zum Amt zu gehen und zu sagen, ich höre auf, heißt letzten Endes einen Alarm zu triggern. Ab da bist du unter einer bestimmten Beobachtung und das wird sich noch zeigen. Letztlich ist es richtig krass, wenn dann in den Steillagen so ein Patchwork entsteht, weil da wird es dann echt schwierig.
Ach so, okay, meinst du es? Ja, okay, gut. Ja.
Das kannst du, also das mal so nebenbei noch so ein bisschen mitzubewirtschaften. Naja, also die Bayern haben jetzt ein Pilotprojekt gestartet, irgendwie mit Nachfolgekulturplanung. Wollte ich immer noch mal recherchieren, muss ich mal gucken. Habe ich jetzt auf dem Internationalen Riesling-Symposium gehört. Das erste Bundesland, das, obwohl Rheinland-Pfalz ja eigentlich viel früher hätte sein müssen, aber sie sind leider...
Ganz spannend. Ich habe den Landwirtschaftsbeauftragten Wein angeschrieben und dann war ja Wahlkampf in Rheinland-Pfalz und auch Wechsel. Das heißt, da kam das nicht zustande, aber die haben sich jetzt letzte Woche gemeldet, das Büro, und haben gesagt, Zuständiger ist so und so. Melden Sie sich auch doch bei ihm, der freut sich.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, weil es wundert einen schon, dass das flächengrößte Weinanbauland Rheinland-Pfalz da nicht das erste Land ist, was den Vorstoß macht.
Ja.
Wie gehen wir eigentlich mit den Lagen um? Was gibt es denn da an?
Denn was letzten Endes vermieden werden muss, das klingt jetzt ein bisschen alter weißer Mann.
Das hatten wir halt schon.
Ist, dass da Solaranlagen reinkommen. Weil dann ist der Tourismus weg. Also ich bin ein großer Fan von Solaranlagen, bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn du natürlich in die Weinkulturlandschaften so in jede ausgerissene Parzelle Solaranlagen reinsetzt, dann war es das.
Sieht nicht mehr so hübsch aus.
Nee, sieht nicht mehr so. Man könnte jetzt immer denken, aber das geht natürlich nicht um die alte Weißermann-Thematik. Es geht darum, dass 1 Euro Weingutsumsatz in Franken und im Moseltal, weiß ich nicht, ich denke mir das jetzt auch, 67 Cent Tourismusumsatz fördert, das ist im Flachland Rheinhessen nicht mal 2 Cent. Also du musst das dann einfach differenzieren. Du musst sagen, wenn man es irgendwie steuern kann, sollte man versuchen, die Kartoffeläcker wieder für Kartoffeln zu nutzen und nicht mehr für Wein und die Steillagen weiter zu wirtschaften und das nur fast mit Steuergeld zu subventionieren, die Folgeumsätze so groß sind.
Aber holen die nicht über die Solaranlage tatsächlich vielleicht mehr Geld rein als über den Tourismus?
Also, du hast ja die Folgeeinnahmen.
Dabei geht ihr davon aus, dass sie davon
das Schöne ist, diese Tourismuseinnahmen kriegen ja nicht die Weingüter, das kriegen ja andere. Also das ist eine ganz natürliche Umverteilung. Da sind ganz viele Leute dran beteiligt. Klar kannst du da überall jetzt irgendwie Industriestrom produzieren, den dann irgendwie in Franken würde das dann, was weiß ich, die Gipswerke kriegen. Können das auch gebrauchen.
Aber ich finde das schwierig, weil das ist ja tatsächlich, alle sagen, die normalen Leute, die jetzt irgendwo hinfahren und sowas, das wird viel weniger. Also die normalen klassischen Touristen, die für ein Wochenende irgendwo hinfahren, egal in welche Region, das wird deutlich weniger. Das heißt, die Tourismusnummer und die Umverteilung. Ja,
aber der Nahtourismus ist davon nicht so sehr betroffen wie der Ferntourismus. Wir werden weniger Flüge. Also eigentlich musst du schon an der Stelle.
Wenn du jetzt in Franken überlegst, da ist ja Nahtourismus auch München, ne? Also die von
und
München.
Berlin.
Und Berlin auch.
Reichlich Berlin.
Wir waren jetzt auch in Franken, das sind 4 Stunden, 4,5 Stunden. Also da fährst du, kannst du schon nochmal gut hinfahren.
Viele Westberliner hatten eine Datsche in Franken, weil es der schnellste Weg aus Berlin raus war. Ja. Also wurde mir erzählt, gibt eine besondere Beziehung. Also nicht zu den Ostberlinern, nicht zu euch.
Okay, wir hatten ja unsere eigene Datsche.
Ja, eben. Ihr hattet ihr im Hinterland. Aber die Westler durften ja nicht bei euch im Hinterland. Die Datschen, die mussten nach Franken.
Ja.
Egal, kommen wir wieder zurück zum Thema.
Genau. Es gibt drei Anbaugebiete, die ein Plus verzeichnen, und das ist Saale-Unstrut, Ahr und Sachsen.
Saale-Unstrut verstehe ich, das ist klar, weil da tut sich ja wirklich ein bisschen was.
Aber minimal. Also das sind da spielen wir uns so im Bereich von unter 3 Hektar ab.
Und bei den Sachsen,
den wünschen wir viel Glück, aber da müssen sie erstmal bei der nächsten Wahl zeigen.
Du meinst, jetzt trinken wir keinen sächsischen Wein? Nein.
Das ist in gerade Unschuld nicht viel schlimmer. Ich bin nicht
gerade. Das ist mir ein Wohlstand, weil das ist alles nicht cool. Also bleiben wir.
Aber bei der A bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das nicht so ein statistischer Glitch wegen das der A-Tal-Katastrophe ist, dass da einige Betriebe aufgegeben haben und jetzt Flächen reaktiviert werden. Das ist immer so, da ist wirklich die Statistik. Es geht nicht um traue keiner Statistik, die nicht gefälscht ist, sondern wie sinnvoll ist der Year-on-Year-Vergleich.
Und ja, wie schnell geht das und sowas?
Was, genau. Was muss man da? Also ich könnte mir vorstellen, das sind eher Spätfolgen.
Ich habe da aber voll Spaß gehabt. Ne? Also ich habe dann auch mal so andere Gemüse- und Obstsorten und so auf dem Statistischen Bundesamtportal nachvollzogen, weil mich einfach mal interessiert hat, okay, wie viel Spargel wurden auch angebaut und wie verändert sich das? Da habe ich eine Stunde lang Spaß gehabt.
Reden wir ganz kurz darüber, dass alle sich darüber beschweren, wie viel Bürokratie es gibt und dass es dann Statistiken gibt, die man vielleicht auch einfach nicht braucht. Also eine ganz steile These nur, aber also ich bin nicht das um den Wein, aber so grundsätzlich gibt es da anscheinend jemand, ein ganzes Amt, was sich ganz viel um Statistiken kümmert, für Gurken. Ja. Und anderes, wo wir sitzen ja anscheinend, ich meine ja bloß. Also wirklich,
ja klar, ich sag mal so, bei vielen hängen da Förderungen dran, etc.
Und deswegen werden wir das freiwillig. Sind wir im gleichen Spiel, finde ich alles.
Macht deine Gurken gut, dann interessant ist, dass Saale Unschuld jetzt gewachsen ist, obwohl ja eigentlich die neuen GUs da raus müssten. Aber das ist auch wieder so eine Statistik, die man nur, weil Obere Havel und diese Winz-GU da unten, es gibt ja zwei GUs, die sich gegründet haben, die eigentlich verwaltungsrechtlich zu Saale Unschuld gehören und die so weit weg sind, also Rana-Wachtelberg, dass sie sich jetzt über eine GU quasi losgelöst haben, aber weil das Aufsichtsamt sozusagen jetzt noch da unten sitzt, werden sie da wieder mit reingerechnet. Das ist natürlich auch totale Schönrechnerei. Eigentlich müsste Saale Unschuld ganz schön geschrumpft sein.
Geschrumpft sein, weil die rausgehen.
Genau, aber da die noch nicht als eigene Anbaugebiete in der Statistik aufgetaucht sind, sind sie da jetzt subsumiert. Also solchen Statistiken kann man echt nicht trauen.
Nicht so richtig. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten, weil es mich interessiert, wie sich da die Zahlen über die Zeit verändern werden.
Dann hat das Statistische Bundesamt tatsächlich mal einen User. Ist ja auch total schön.
Ich habe auch geguckt, wie es mit den Zuckerrüben aussieht. Aber so aus Lokalpatriotismus, weil wir in der Nähe von Südzucker wohnen. Ja. Und dann hat mich mal interessiert, wie das eigentlich mit den Zuckerrüben aussieht. Und so. Da haben wir schon Spaß gehabt.
Ja, verstehe ich.
So, jetzt habe ich gar nicht so viel zu den Weinen. Ich muss mir hier noch... Ihr müsst zuerst reden. Genau. Ich muss hier...
Erzähl mal.
Also, in dem Fall bin ich wieder mehr bei rechts als bei links. Okay, fällt mir total schwer. Ich würde jetzt Pinots erwarten, ehrlicherweise, wenn wir Rot trinken. Und Neuseeland, dann würde ich jetzt erstmal Pinots erwarten. Mhm. Bei rechts bin ich bei Pinot. Ja? Links gehe ich dieses. Da ist dieses Grüne, was da mit drin ist und so. Das ist, also, vielleicht sind da ein paar Rappen mit drin und so.
Das glaube ich, es riecht so röstig. Ja, beides. Ja. Es riecht eigentlich so, als wäre beides. Wenn nicht Rappen mit drin, sondern richtig auf ganz Traum vergoren.
Links auf jeden Fall. Ganz
links, Traum, links, ja.
Ich bin übrigens links mehr bei Pinot.
Ja. Mhm. Okay. Das links riecht extrem nach Pfälzer Barrique Forum 2005. Also so haben deutsche.
Geil, genau so, ja.
So haben deutsche Pinots 2005, wie hieß er? Wie hießen die denn noch? Jakob irgendwas? Pfleger?
Pflüger?
Pflüger. Was ich nicht. Pflüger nicht. Egal, auf jeden Fall. Also so viel hilft viel, ja. Mhm. Und dann noch viel untergestoßen und dann noch relativ viel Holz und.
Also das ist mir auch zu viel. Also das ist mir.
Ob das jetzt Pinot ist, weiß ich nicht links. Ich habe ja erstmal gedacht, das wäre Grenache sozusagen.
Ja, ja.
Also das ist sehr, das ist sehr extrahiert. Mhm. Da ist ganz viel gewollt. Das heißt nicht, dass das nicht auch was gekonnt werden kann, aber im Moment ist das zu jung. Mhm. Und wirklich, das ist aber in
ziemlich your face.
In die Fresse.
Rechts dagegen finde ich sehr trinkbar, das ist auch alle bei mir tatsächlich. Finde ich sehr, sehr okay, sehr anständig. Ich.
Das ist aber kein Pinot.
Doch. Nee, vielleicht ist es
Syrah. Ja, es hat keinen Pfeffer.
Es hat keinen Pfeffer.
Es ist aromatisch, es ist kein Syrah.
Ich bin rechts auch eher bei einer Bordeaux-Cuvée. Ich finde es auch ein bisschen mehr Loh in der Nase, also ein bisschen Pflaume und so.
Ich bin sehr spannend.
Wir müssen das ja auch nicht unbedingt so auflösen. Wir können auf jeden Fall feststellen, dass wir rechts, glaube ich, alle drei sehr mögen, oder?
Ja, rechts finde ich gut. Ja,
rechts ist ziemlich gut, ja, links ist unter Beobachtung.
Ja, links ist schon, das hatte
plus,
auch,
plus 10.
Das hatte auch frisch aufgemacht, schon noch so ein bisschen
Kohlensäure. Das war nicht, das ist seit gestern
offen.
Das ist seit gestern offen.
Also ich bin gespannt.
Das wurde gestern verkostet und wurde seit gestern komplett auf. Darf und es noch, wurde heute durch die Stadt geschüttelt.
Darf ich eine Sache noch lobend für uns erwähnen? Weil
ja, heute haben, dass wir ein bisschen so gut aussehen.
Dass ihr so gut aussehen. Ich finde, dass wir Wein 3 und 4 so schön beschrieben haben. Hm. Das war so schön beschrieben, man könnte, also wenn uns jemand hört und denkt, die haben doch geguckt, das wussten die doch. Weil es hat so gut gepasst.
Man könnte den gleichen
Arno. So, jetzt.
Auflösung.
Wir sind gespannt.
Also, die Weine. Wir haben links ein Weingut aus der Nordinsel. Beide sind von der Nordinsel, beide sind von 2021. Und links ist Pinot Noir von dem Weingut Atarangi.
Den kennen wir sogar.
Masters Pinot Noir.
Ja.
Aus der Pfalz war das jetzt, ne?
Das war aus der Pfalz.
Letzter Marienforum 2005.
Atarangi, aber
Hammer. Okay, alles klar. Ja?
Rechts ist das Weingut Craggy Range.
Ja, nie gehört. Kennen wir auch. Ja, ein bisschen, ganz bisschen. Ganz
bisschen. Mit einem reinsortigen Syrah.
Ja.
Geil. Lissol 2021. Und beides zählen zweifelsohne zu den sehr, sehr guten Rotweinen aus Neuseeland.
Zu den sehr, sehr renommierten, sagen wir es mal so.
Renommiert.
Was den Linken angeht, würde ich sagen, zu den sehr, sehr renommierten. Mit den sehr, sehr, sehr guten müssen wir in 5 Jahren nochmal nachgucken.
Genau. Ja, ich meine, letztlich, wir haben es dabei bei einem grundsätzlichen neuseeländischen Problem zu tun. Alt werden können die Weine vielleicht, aber dadurch, dass die meisten Winzer und die meisten Weingüter sehr jung sind und insgesamt das Winzertum in Neuseeland erst seit den späten 80er Jahren, frühen 90er Jahren überhaupt bekannt ist, in Fahrt gekommen ist. Mittlerweile macht es unglaublich viel aus. Es sind tausende Arbeitskräfte. Der Weinbau in Neuseeland prosperiert ohne Ende, aber alt werdende Weine gibt es dort einfach schlicht und ergreifend nicht. Wenn wir von einer Weinbibliothek reden, also älteren Weinen, sind die neuseeländischen Winzer froh, wenn sie von 15 abwärts zählen können.
Ja, ja.
Das unterscheidet natürlich Neuseeland massiv von dem, was wir in Europa oder also im Rest der Welt
Wir hatten tatsächlich, also da würde ich jetzt bei Atarangi tatsächlich widersprechen, nur ganz kurz zum Schluss. Mhm. Atarangi hatten wir mal im Podcast, 2008er Atarangi Pinot Noir.
Ach, das
den
war
mochten wir sehr.
Den mochten wir sehr.
Den mochten wir sehr. Das heißt, der war gut gealtert, den hatte ich schon mal vor Jahren irgendwann mal. Das war, ich glaube, die brauchen einfach Zeit.
Ja, dann brauchen sie wirklich Zeit, weil das ist sowas von.
Pfälzer Brick Forum 2005, das finde ich so gut.
Vielen Dank, Christoph.
Magst du noch was zu den Preisen sagen? Wo liegen wir da so?
Wir steigern uns bei den Preisen natürlich enorm. Wir sind jetzt jeweils jenseits der 100-Euro-Grenze
und
liegen so bei ungefähr 120 Euro. Das ist natürlich schon auch ein Wort. Allerdings, angesichts der Qualität dieser Weine halte ich das für durchaus angemessen.
Du hast aber trotzdem Top 10 deutsche GGs sozusagen. Ja. Schönen Sommer.
Schönen Sommer.
Schönen Sommer.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.